Grüß Gott, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur heutigen Kurzausgabe von Höre Israel. Mit Ihnen und für Sie möchte ich heute das Evangelium vom kommenden 17. Sonntag im Jahreskreis C betrachten. Wenn Sie mitlesen möchten, Sie finden das Evangelium im Sonntagsschott für das Lesejahr C ab der Seite 534 bzw. direkt in der Bibel Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Beginnen wir mit einem Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Geist, komm und erleuchte uns mit deinen Gaben. Öffne unsere Herzen, damit sie bereit sind, das Wort des Lebens aufzunehmen aus dem reichen Schatz der Heiligen Schrift. Gib, dass wir das Wort nicht nur hören, sondern dass es uns im Innern berührt und verwandelt. Stärke uns zum Zeugnis für die Wahrheit des Evangeliums und bewahre uns vor Irrtum und Anfechtung, der du mit dem Vater und dem Sohn lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen.
Wir hören das Evangelium des 17. Sonntags im Jahreskreis im Lesejahr C. Sie finden den Text im Lukas-Evangelium im 11. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen, und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr Böses seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?
Liebe Zuhörer, Not lehrt beten. Sie alle kennen sicher den oft moralisierend eingesetzten Ausspruch. Im Evangelium des 17. Sonntages im Jahreskreis C ist es allerdings nicht die Not, die die Jünger beten lehrt. Aus der Bitte des Jüngers: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat, spricht eine Sehnsucht. Diese Sehnsucht hat sich wohl entzündet am Beispiel des betenden Jesus. Und es geht da um mehr als nur um etwas zu lernen, was man vorher nicht konnte. Die Jünger hatten immer wieder erlebt, wie sich ihr Meister gerade im Gebet in den Vater versenkte und eine Gottesbeziehung spürbar wurde, die sehnsüchtig macht. Und so geht es beim Beten auch nicht zuerst darum, Gott etwas zu sagen, was er noch nicht wüsste, oder ihn über eine Not zu informieren, die er noch nicht wahrgenommen hätte. Aber im betenden Gespräch mit Gott kommen Beter und Gott sich näher, wächst, vertieft, befestigt sich Beziehung. Beziehung ist etwas Lebendiges und bedarf der Pflege. Sie ist nicht wie ein Examen, das ich abgelegt und dann für immer in der Tasche habe und vorzeigen kann. Von unserem dreifaltigen Gott bekennen wir ja, dass er in sich Beziehung ist, die Beziehung von Vater und Sohn im Heiligen Geist. Und das ist etwas höchst Dynamisches, etwas Lebendiges, kein bloßer Zustand. Daraus folgt, dass sich da etwas tut. Jesus zieht sich immer wieder aus der Betriebsamkeit, die um ihn herum entsteht, zurück und versenkt sich betend in den Vater, von dem seine Sendung ausgeht. Lehre uns beten. Das zielt dann eben auch auf die Beziehung zu Gott. Als Erfüllung dieser Bitte lehrt Jesus seine Jünger das Vaterunser. Allerdings nicht nur als Universalgebet, wie wir noch sehen werden. Behalten wir aber jetzt schon im Auge, liebe Zuhörer, dass der Evangelist uns im unmittelbaren Anschluss an das Vaterunser das Gleichnis vom bittenden Freund bringt, wo es um die Beharrlichkeit im Gebet geht. Auch in der ersten Lesung aus dem Buch Genesis geht es übrigens um die Beharrlichkeit im Gebet, wo Abraham vor Gott für Sodom eintritt. Aber schauen wir zuerst auf das Vaterunser. Jesus sagt, wenn ihr betet, so sprecht. Damit bekommt das Herrengebet schon den Charakter eines Mustergebetes. Für das jüdische Beten war das Beten in festen Formeln geläufig. Als Mustergebet ist das Vaterunser hier aber dynamischer. Wenn man seine Bitten betrachtet, ergibt sich daraus eine Struktur des Betens. An erster Stelle steht die Verherrlichung Gottes. Vater, dein Name werde geheiligt. Unmittelbar danach die sogenannte Reichsbitte. Das Reich des Vaters möge kommen. Das sind die wichtigsten Grundlagen, dass es gut werden kann. Dann kommt die Bitte um die irdischen Lebensgrundlagen. Das Brot, das wir brauchen, heißt es hier. Es geht nicht um Überfluss, sondern um die Sicherung der Lebensgrundlagen. Die Bitte um Sündenvergebung ist bei Lukas so formuliert, dass sie ein stetes Geschehen beschreibt. Nicht wie wir erlassen haben, sondern denn auch wir erlassen. Das Vaterunser ist unser wichtigstes Gebet, einerseits natürlich als das Gebet, das Jesus den Jüngern beigebracht hat. So heißt es ja in einer ganz bekannten Einleitungswendung zum Vaterunser: Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Das bezieht sich natürlich auf das konkrete Gebet des Herrn, sicher aber auch auf die Art des Betens, die darin erkennbar wird. Dass Gott selbst, sein Reich, sein Wille an erster Stelle stehen, damit es gut werden kann. Und dann dürfen wir auch um die Grundlagen des irdischen Lebens bitten, wie auch um die Vergebung der Schuld und dass wir nicht über unsere Kraft versucht werden. Liebe Zuhörer, schauen wir aber noch auf das Gleichnis vom bittenden Freund. Dies ist eine Aufforderung zum unermüdlichen Beten. Natürlich stellt sich hier die Frage, kann ich Gott mit einer gewissen Sturheit im Beten zu etwas überreden? So sieht es ja zunächst einmal aus, wenn es hier heißt, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Unermüdliches Beten ist aber mehr. Wenn Beten mit der Beziehung zu Gott zu tun hat, dann ist auch klar, dass es nicht abreißen darf, wenn diese Beziehung lebendig bleiben, erst recht, wenn sie reifen und tiefer werden soll. Insofern sollen wir schon stur sein im Beten. Es soll immer dazugehören, gleichsam wie der Ton zum Radio, weil er die Verbindung zu den Hörern darstellt. Wenn nichts mehr zu hören ist, dann ist diese Verbindung weg. Dann geht die Fehlersuche los. Ist mein Empfänger kaputt? Ist eine Störung beim Sender? Und so muss das Gebet als wesentlicher Träger der Gottesbeziehung bestehen bleiben in seinen verschiedenen Formen und Ausprägungen. Das betrachtende Gebet, die Anbetung, das Gebet mit Worten, das liturgische Gebet, das Gebet durch das Tun des Willens Gottes, aber auf jeden Fall das Gebet. Und was geschieht dann? Kann ich Gott dann überreden, meinen Wünschen zu entsprechen? Wer regelmäßig und intensiv betet, den verändert das Beten zunächst einmal selbst. Durch die Vertiefung der Gottesbeziehung nähert sich sein Denken dem Willen Gottes an, von dem wir ja allenthalben bekennen, dass er der Beste ist, dass er zum Guten, zum Heil, zur Vollendung führt. Es bildet sich ein Gleichklang, den es so bei nur sporadischem und ausschließlich fallbezogenem Beten nicht gibt, wie etwa wenn ich nur dann bete, wenn es halt eben brennt. Beharrlich beten heißt also nicht zuletzt das Geschenk der Gottesbeziehung nie als einen starren Besitz betrachten, sondern als ein kostbares, stets zu pflegendes Gut. War eine durch das Gebet beharrliche Gebet geformte Gottesbeziehung hat, der kommt auch eher damit zurecht, wenn Gott mit der einen oder anderen Bitte anders umgeht, als er es sich als Beter gewünscht hat. Ich möchte noch kurz zu sprechen kommen auf die Stelle, wo Jesus sagt: Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Gegenüber Matthäus hat Lukas hier zumindest eines dieser beiden Gegensatzpaare verschärft. Statt Steinbrot setzt er hier Skorpion-Ei. Lukas nennt also nicht nur unnütze Dinge, wie etwa den Stein, sondern geradezu lebensbedrohliche, wie den Skorpion, im Gegensatz zu den guten Gaben des Vaters. Darin liegt eine deutliche Betonung der Bedeutung jener Gaben, die der gute Vater gibt, der göttlichen Geschenke also. Es geht nicht ausschließlich um die Erhörung als solche, sondern Lukas will uns sagen, dass die Gaben des himmlischen Vaters diejenigen sind, die dem Leben förderlich sind, im Gegensatz zu anderen, die nicht nur unnütz sind, sondern auch noch schädlich. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle steuert Lukas ganz gezielt und ganz stark auf den letzten Satz des Abschnitts zu. Die Gabe des Heiligen Geistes. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Der Heilige Geist ist die entscheidende Gabe Gottes. Was dieser Gabe entspricht, führt zum Leben. Was ihr widerspricht, ist zum Schaden, geradezu lebensgefährlich. Beten wie Jesus, das ist ohne den Heiligen Geist nicht denkbar. Lukas setzt hier einen Schwerpunkt. Denken wir daran, dass er es ja auch ist, der uns in der Apostelgeschichte in großartiger Weise vom Pfingstereignis erzählt, von der Herabkunft des Heiligen Geistes. Zu Beginn, liebe Zuhörer, habe ich den Satz zitiert: Not lehrt beten. Es ist aber alsbald deutlich geworden, dass es im Fall des Evangeliums nicht die Not, sondern die Sehnsucht war, die den Jünger die Bitte gegenüber dem Meister aussprechen ließ. Und dass es dann am Ende der Meister selbst ist, der seine Jünger durch das Vaterunser zeigt, worauf es beim Beten ankommt. Durch das Gleichnis vom bittenden Freund fordert Jesus uns zur Beharrlichkeit im Beten auf. Dranbleiben, sich manchmal auch gegen Müdigkeit durchbeißen, immer wieder die Nähe Gottes suchen und ihn als die entscheidende Gabe von Herzen um den Heiligen Geist bitten. So soll auch am Ende dieser Betrachtung die Bitte um den Heiligen Geist stehen. Guter Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast deinen Sohn Jesus Christus zu uns Menschen gesandt, damit wir die Fülle des Lebens erlangen. Sende uns deinen Heiligen Geist, damit wir immer deutlicher deinen Willen erkennen und erfassen, dass es dieser heilige Wille ist, der zum Heil führt. Lehre uns durch deinen Heiligen Geist, Ja zu sagen zu deinem Willen. Hilf uns beten nach dem Beispiel deines Sohnes. Hilf uns, in demselben Geist dich täglich durch die gute Tat zu verkünden. Beseitige in uns alles, was dem Wirken deines Geistes im Wege steht. Bewahre uns durch deinen Heiligen Geist vor Irrtum und Selbstüberschätzung. Nimm dich der Not der Welt an, führe alle Menschen zum Heil und hilf denen, die sich von dir getrennt haben, zurückzufinden zu dir. Sei gepriesen für deinen Sohn Jesus Christus, der uns durch seine Hingabe am Kreuz zur nie versiegenden Quelle der Erlösung geworden ist. Begleite und führe uns durch den Heiligen Geist und lass nicht zu, dass wir uns ihm verschließen. Amen. Und so segne, behüte und bewahre euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.